Hört man mich?
Jawohl.
Könnt ihr euch vorstellen, wer das ist? Jawohl. Ganz klar, deine Zeit. Das war 1961. Fliegt Juri Gagarin in den Weltraum. Er kommt zurück und er erklärt, dass er Gott im Universum nicht gesehen hat. Und das war ja ganz im Sinne auch der kommunistischen Machthaber damals in der Sowjetunion. Gott gibt es nicht, Gott existiert deshalb auch nicht, weil man ihn nicht sieht. Wir Christen, wir wissen natürlich, dass Gott sichtbar ist. Er ist unsichtbar, er ist eben Geist. Und was man mit eigenen Augen sieht, ist schwarz auf weiß. Das Leben heraus und erfordert Glaube. Und vor kurzem haben wir Ostern gefeiert. Und da gab es auch die Geschichte von Jesus und Thomas, meinem Namensvetter, der nicht glauben wollte, was ihm die anderen Jünger erzählt haben, nämlich, dass Jesus auferstanden ist, dass er ihnen erschienen ist. Und Jesus sagt zu ihm, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Gott ist Geist und das ist eben eine Eigenschaft Gottes, auch in unserer Reihe, die wir gerade haben, eine Eigenschaft Gottes, dass er Geist ist. Und es gibt eben eine Stelle in eine sehr bekannte Geschichte in der Bibel, die eben von Jesus und der Samariterin am Brunnen spricht, die das gut veranschaulicht. Und da heißt es eben in Johannes 4, aber es kommt die Stunde, und es ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den anbeten werden im Geist, den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Und da heißt es hier, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Und wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Eine sehr seltsame Begegnung. Und wenn wir uns die Hintergründe dieser Geschichte anschauen, dann wird uns auch klar, oder warum das so seltsam ist. Juden wie Jesus und Samariter wie diese Frau am Brunnen, die durften und hatten eigentlich nichts miteinander zu tun. Samariter lebten im Norden von Israel, ein Mischvolk, das hat sich aus den 10 Stämmen, nördlichen Stämmen, gebildet, die sich mit anderen Völkern vermischt hatten. Und das hat dazu geführt, dass die Samariter eben neben den 5 Büchern Mose von vielen heidnischen Einflüssen auch geprägt waren. Die Juden haben in Jerusalem an dem bestimmten Ort Gott angebetet, im Tempel in Jerusalem. Und die Samariter in Gerasin an einem Berg, an einem Ort, welchen Gott nicht zu seiner Anbetung bestimmt hatte. Und so hatte es eben auch für die Samariter keine Offenbarungen von Gott gegeben, während die Juden das erleben durften. Die Samariter, sie lebten nicht nach den Gesetzen der Tora, während die Juden eben nach diesen Gesetzen, den 5 Büchern Mose, lebten. Und die Juden haben deshalb eben auch diese Samariter verachtet und die Samariter haben aber auf der anderen Seite von den Juden auch nichts angenommen. Und man kann nicht genug ermessen, was es bedeutet hat, dass Jesus mit dieser Frau spricht, sie anspricht. Er war mit seinen Jüngern auf der Reise und dass er sie bittet, ihr Wasser zu geben. Und da heißt es nämlich in Johannes 4, in Vers 7 und 9, Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Und da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus hat bei dieser Frau das Misstrauen, das bei ihr da war, diesen Argwohn, die Vorbehalte der Samariter gegenüber ihm als Juden abgebaut. Er hat ihr offen gesagt, dass sie 5 Männer gehabt hat. Sie wusste, sie muss vor ihm keine Geheimnisse haben und dass sie ihn offen fragen konnte. Und so fragt sie eben, wo betet man Gott eigentlich an? Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Samariterin ist verunsichert. Wo betet man denn jetzt eigentlich Gott an? Ist es hier in Gerizim oder ist es in Jerusalem? Wer macht es richtig? Und sie hat von Jesus eine Aussage erwartet, welches die Unterscheidung begründete oder erklärte, aber die Antwort Jesu hat anders ausgesehen. Es ist weder in Gerizim noch ist es in Jerusalem. Aber es ist die Erkenntnis, dass die Anbetung Gottes eben nicht ausreichend ist, soweit und unzulänglich. Denn Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahre Anbetung hat im Geist und in der Wahrheit zu geschehen. Und mit dem Geist und Wahrheit anbeten ist eben gemeint die Erfüllung, das Ausgießen, das Erfülltsein im Herzen mit dem Geist Gottes. Jesus redet hier von einem späteren Zeitpunkt, von diesem Geist von sich, von Pfingsten, was zu dieser Zeit, wo Jesus mit der Frau redet, noch kommt. Für uns ist es Vergangenheit. Pfingsten ist geschehen. Auf der einen Seite gibt es Gott, der ist Geist, und dann gibt es Menschen, die von dem Geist erfüllt sind und dem Geist anbeten. Gewaltige Aussagen, finde ich. Ich brauche kein Gebetshaus oder irgendeinen besonderen Ort oder eine bestimmte Uhrzeit, um mit Gott Verbindung aufzunehmen. Dieser Vers hat mich immer fasziniert. Ich kann jederzeit mit Gott reden. Ich muss nicht irgendwelche Rituale einhalten, irgendwelche Abläufe. Ich kann mit Gott einfach Kontakt aufnehmen, kann ihm alles sagen, kann mich vor ihm beugen. Ich kann ihn annehmen, ich kann mit ihm reden. Er ist einfach da. Gott, er ist keine leibliche, an Raum und Zeit gebundene Größe. Er ist Geist und er existiert in einer Dimension, die wir nicht sehen können. Als Geist kann er in einer für uns physikalisch nicht fassbaren Welt auf diese physikalische Welt wirken. Es gibt eine unsichtbare Welt. So war es bei den Wundern, die Jesus gewirkt hat. Oder die Apostel, oder Dinge, die für uns aus dem Geist Gottes unerklärlich sind. Es gibt diese unsichtbare Welt. Die materielle Welt, wie wir sie sehen, ist da. Die ganze Schöpfung, sie ist sichtbar. Aber die Ursache für all die Existenz von allem, das ist nicht sichtbar. Und die Ursache ist eben der unsichtbare Gott, der Geist ist. Und als Geist kann Gott überall gegenwärtig sein. Und für ihn gibt es nichts, was ihm verborgen wäre. Und deshalb ist Gott, ein Gottesdienst in einer Höhle oder einer Waldlichtung, viel lieber, wenn er in Wahrheit und ernsthaft angebetet wird, als in einem tollen Gotteshaus, wo Leere in den Herzen ist und wo er nicht verkündet wird. Und als Christen glauben wir an den dreieinigen Gott als Vater, an Jesus Christus, den Sohn und an den Heiligen Geist, haben wir gesungen, haben wir angebetet. Ein Gott, der sich in diesen drei Formen offenbart. Und alle drei Formen sind Geist. Wobei Vater, Sohn und Geist auch körperliche Formen annehmen können. Jesus war Mensch, der Heilige Geist ist einer Taube erschienen. Und wenn Jesus sagt, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen, dann ist hier von Menschen die Rede, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Habt ihr vorhin gesagt, wir haben den Heiligen Geist, wenn wir Christen sind, haben wir den Heiligen Geist in uns. Er erfüllt uns. Und im biblischen Urtext steht für das deutsche Wort Geist, das steht eben im Alten Testament Hebräisch Ruach. Und das im Griechischen ist das Pneuma im Neuen Testament. Und man kann das übersetzen mit Hauch, Luft, Wind. Und diese Worte, die stehen für einen besonderen Wesenszug des Heiligen Geistes. Wie ein Wind, der kräftig oder als sanfte Brise kaum merklich weht, spürt man den Heiligen Geist vielleicht sogar gar nicht. Und doch ist er stets präsent. Luther hat Ruach und Pneuma mit Heiliger Geist oder Geist Gottes übersetzt. Und an mancher Stelle spricht man auch vom Atem Gottes. Der Heilige Geist, der erscheint auch im Alten Testament. Und da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2 vom Geist Gottes. Die Erde, sie war wüst und leer, und die Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und diese Stelle belegt seine Existenz schon in der Schöpfung. Und er erscheint auch in mehreren verschiedenen Geschichten im gesamten Alten Testament hindurch. Das Alte Testament berichtet davon, wie der Geist Menschen erfüllt. Zum Beispiel, dass der Geist Menschen mit besonderen Gaben befähigt. Josua als Nachfolger Mose wird vom Geist der Weisheit erfüllt. Und das Volk Israel stand seit dem Auszug aus Ägypten unter dem Schutz des Geistes. Und bei der Salbung Davids zum König lesen wir, dass ihn der Heilige Geist erfüllte, um der königlichen Verantwortung nach Gottes Willen gerecht zu werden. Zur Aufgabe des Geistes gehörte auch, Propheten zu berufen. Und er hat sie berufen, um mit dem Volk zu reden, obwohl sie sich immer mehr von ihm abwandten und nicht mehr auf ihn hören wollten. Prophezeiungen, Weissagungen, auch auf Jesus, den Messias, hin. Wunder erleben wir im Alten Testament und sie handeln von der Kraft und dem Geist Gottes. Im Neuen Testament wollte Gott nicht nur seinen Bund mit den Menschen erneuern. Durch Jesus wurde der Heilige Geist eben der Mittler zwischen Menschen und Gott. Mit ihm muss man Gott anbeten. Und in seiner Abschiedsrede an die Jünger verspricht Jesus, wiederzukommen. Und er schickt einen Statthalter, einen Stellvertreter zu uns Menschen. Und er hat, Alex hat es vorhin gesagt, er hat diesen Jüngern diesen Tröster versprochen, Paraklet, und Jesus meint damit den Heiligen Geist. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Offenbart hat sich dieser Geist am Pfingsten am Pfingstereignis mit der Ausgießung unter den Jüngern. Und er hat die Jünger befähigt, in vielen Sprachen, ihren Sprachen, die Botschaft Gottes zu erklären. 3000 kamen hinzu. Der Geist hat gewirkt und Menschen haben ihren Glauben an Jesus gefunden. Der Geist schafft in uns eine innige Verbindung zu Gott. Denn seit dem Tod Jesu am Kreuz ist die Distanz von Gott und Menschen aufgehoben. Und wie der Tempel im Vorhang es beweist, weil er zerrissen ist, ist diese Kluft von Gott und uns Menschen überwunden. Der Vorhang im Heiligtum, im Tempel Gottes in Jerusalem, er hat Gott von der normalen menschlichen Welt getrennt. Und wir lesen da, dass der Vorhang von oben nach unten zerrissen wurde. Gott hat die Initiative ergriffen, jedem Menschen zu begegnen. Und seit Jesu Tod wirkt eben Gottes Geist in allen Menschen, die sich auf ihn einlassen, die ihn annehmen, in ihr Herz lassen, ihn als ihren Heiland und Retter persönlich annehmen. Und diese Begegnung, sie beschränkt sich eben nicht mehr nur auf das Allerheiligste im Tempel, sondern sie kommt direkt in unsere Herzen. Der Tod Jesu und seine Auferstehung, sie schließt den Kreis der Heilsgeschichte Gottes. Diese gebrochene Beziehung zwischen Gott und Menschen, sie ist wieder geheilt. Und sie vermag, im Heiligen Geist in uns inniger zu werden als je zuvor. Der Heilige Geist ist der Statthalter Gottes in unseren Herzen. Er ist Gott in uns selbst. Gott möchte in uns wohnen und er kommt uns entgegen und er will mit jedem von uns in Kontakt treten. Und bis Jesus wiederkommt, hält der Heilige Geist den Kontakt mit Gott und uns und diese Verbindung aufrecht. Und diese Entscheidung, Jesus in sein Herz zu lassen, ist sehr persönlich. Und deshalb handelt der Heilige Geist auch in erster Linie an mir persönlich. Und das Handeln, es beginnt schon, bevor ich überhaupt den Entschluss fassen kann, dass ich mit Jesus leben will. Wer bewirkt, dass ich mich für ihn entscheide oder mich ihm hinwende, es ist der Heilige Geist, dass ich Jesus erkenne, dass ich den Vater erkenne. Er gibt mir zu verstehen, welche Bedeutung Jesus und Gott für mich hat. Und er zeigt uns auch, dass wir schuldig sind vor Gott und dass wir allein nur durch Jesus gerecht werden können. Der Heilige Geist offenbart uns auch das Wesen Gottes und ernährt das Verlangen, seine Stimme zu hören. Und wir können Stück für Stück unsere Schuld auch immer wieder erkennen und ablegen und eben falsche Denkmuster durchbrechen. Ich werde sicher immer wieder Dinge tun, wie es auch Alex vorhin gesagt hat. So oft machen wir Dinge falsch. Wir sind vielleicht neidisch auf Leute. Wir verletzen Leute. Wir denken nicht, wir rechnen vielleicht überhaupt nicht mit der Gegenwart des Heiligen Geistes oder dass er da ist, dass er für uns kämpft, dass er unsere Kraft ist, dass er unser Schirm und unser Schild ist und dass er eben für uns da ist. Wir bedenken das oft nicht. Aber er hilft uns. Er ist in uns und er möchte uns immer mehr erfüllen. Er möchte, dass wir immer mehr Jesus ähnlicher werden. Und er ist ein Kraftgeber und hilft mir auch, um gegen Sünde anzukämpfen. Er hilft mir, meinen Lebensstil zu ändern, nach Gottes Willen und nach seinem Wort. Und er schenkt mir auch die Früchte der Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin. Er schenkt Gaben für mich. Und auch für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, die ich finden und eben fördern darf. Und er schenkt mir ein Gewissen, der mich auf Dinge aufmerksam macht, die mir vielleicht egal sind. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir dürfen diesem Geist in unserem Leben eben Raum geben. Dieser Geist, er darf uns beflügeln. Und Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Nicht der Furcht, das ist ein Gegensatz davor. Nicht die Furcht soll uns bestimmen, sondern der Geist darf uns bestimmen. Und der Geist, das ist Kraft. Wo brauche ich mehr Kraft? Wo brauche ich vielleicht mehr Antrieb, mehr langen Atem? Wo brauche ich vielleicht mehr Durchhaltevermögen? Wo gebe ich vielleicht zu schnell auf? Am Freitag war ich von unserer Arbeit aus, unserer Firma, hatten wir so ein Spendenfahrradfahren am Stromberg. Da wurde Geld gesammelt. Das kommt irgendwelchen mildtätigen Zwecken zugute. Es waren einige Leute dabei und da sind wir so eine Art Mountainbiking, Trekking am Stromberg gefahren. Und manche hatten tolle Mountainbikes dabei, manche Trekkingräder, manche E-Bikes. Und manche, und dann ging es natürlich Stromberg, kennt ihr hier in der Nähe, da geht's hoch, da geht's runter, da geht's wieder hoch, da geht's durch Matsch. Und manche sind eben diesen Berg hochgeschossen. Ich eher nicht, aber ich habe trotzdem alles gegeben. Und dann an so einem steilen Anstieg, da kam ein Kollege von hinten und er hat mich einfach angeschoben und er hat mich mitgenommen und den Berg hochgetragen, dass ich auch oben ankam. Das war mein Rückenwind. Und der Heilige Geist, der ist so eine Art Rückenwind für uns. Er gibt uns einen langen Atem in einem anstrengenden, uns fordernden Leben, in dem nicht immer alles vielleicht volle Kraft vorausgeht. Und die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt auch Wunder, bewirkt Heilung. Die Kraft des Heiligen Geistes ist so groß, dass wir sie nicht ermessen können. Und wir haben den Geist der Liebe. Ich weiß nicht, jetzt eine Frage zum Outen, sage ich mal. Wer hat gestern die Royal Wedding angeschaut? Ganz klar. Oh, es waren immer mehr. Wunderbar. Habt ihr die Predigt gehört und gesehen, denke ich mal, von dem Pastor aus Amerika? Und ihr habt die erstaunten Gesichter der Royals gesehen und der britischen Aristokratie, die sowas noch nie gehört haben. Und es war, glaube ich, das erste Mal, dass bei einer königlichen Hochzeit jemand predigt, der nicht Anglikaner ist. Und der Pastor, der amerikanische Pastor, von Feuer gesprochen und davon gesprochen, dass er auch mit diesem Feuer hierher geflogen ist und dass die Leute ja zur Hochzeit kamen mit dem Auto und dass da auch Feuer drin ist. Und ich denke, er hat damit den Heiligen Geist auch gemeint. Ich denke, er hat gemeint, was uns antreibt, es ist die Kraft, die Liebe, das Feuer der Liebe, das Gott in uns hineinlegt, das uns antreibt, das uns unsere Kraft ist, dass diese Liebe, die nicht von uns kommen kann, wo Gott durch den Heiligen Geist uns schenkt und in uns hineinlegt. Eine sehr interessante Predigt und auch überhaupt das gesamte Royal Wedding war sehr interessant und schön anzuschauen. Sehr unkonventionell für britische Verhältnisse. Und es geht eben bei aller Kraftanstrengung, wir brauchen nicht zu verkrampfen oder uns vielleicht mehr zuzumuten, als wir können. Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben. Wem willst du Liebe sagen? Wo willst du vielleicht deinen Dank mal loswerden? an wen eine Karte schicken mit dem großen Herzen und abschicken, die schon so lange in der Schublade liegt. Vielleicht Personen, die man sonst nicht beachtet, die es aber verdient haben. Und vielleicht geizen wir zu sehr mit Komplimenten. Und vielleicht der einen Person endlich sagen, was sie mir bedeutet. Oder eine Nachricht schreiben, was du für sie empfindest. Wer wartet gerade auf dich, auf deine Nähe, auf dein aufbauendes Wort von dir? Wer braucht deine Fürsorge, deine Unterstützung? Und der Geist der Liebe, er schenkt uns einen wachen Blick und ein offenes Herz, damit wir diese Dinge wahrnehmen können. Und er leitet auch alles Mögliche für mich in die Wege. Er versorgt mich, er nimmt mich in den Arm, er bekocht mich. Und wir haben den Geist der Besonnenheit. Wie stellen wir uns Besonnenheit vor? Ist es nicht so eine Art Durchschnaufen oder das Überlegen, bevor ich etwas tue? Bevor der Geist der Besonnenheit uns antreibt, hält er uns vielleicht noch einmal kurz zurück und lässt uns überdenken. Halt, stopp, warte. Hast du vielleicht nicht irgendwas vergessen, bevor du wieder loslegst mit aller Kraft? Und es kann es geben, dass wir vielleicht neben allen Kraftanstrengungen, Aktivismus, vielleicht etwas Wichtiges nicht mehr im Blick haben. Ich habe ehrenvolle Anliegen, aber überfordere ich mich vielleicht nicht dabei. Und ich denke, der Geist der Besonnenheit, der Heilige Geist, er zeigt uns auch und er will bewirken, dass wir Dinge tun, die Hand und Fuß haben. Und er lässt uns durchatmen, bevor wir vielleicht blind starten. Und er sagt uns, überlege dir, hast du an alles gedacht? Was brauchst du noch? Wen brauchst du noch? Wissen alle, mit was sie es zu tun haben? Habt ihr nicht was Wesentliches vergessen? Gottes Geist. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die beten im Geist und in der Wahrheit an. Dieser Geist Gottes, der Heilige Geist, er gibt uns Rückenwind mit seiner Kraft, seiner Liebe und seiner Besonnenheit. Er ist in uns und er möchte uns erfüllen. Er hilft uns, dass wir nicht müde werden und nicht aufgeben. Er lässt uns in unsere Zukunft aufbrechen, dass wir sie gestalten können. Er will uns helfen dabei und er hilft uns, dass wir auch Flauten, schwierige Zeiten aushalten können und er hilft uns richtig, die Segel zu setzen. Gott ist Geist und wir dürfen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dieser Geist, von dem wir uns als Christen fühlen lassen dürfen, er ist unsere Kraft, unsere Liebe und unsere Besonnenheit. Und Gott schenke es uns, dass wir diesen Geist bewusst in unserem Leben wahrnehmen. Dass er in unserem Leben eine Rolle spielt, dass wir uns von ihm füllen lassen, dass wir mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Kraft und seiner Liebe und seiner Besonnenheit in unserem Leben rechnen. Dass er uns leitet, dass er uns Wegrichtung ist. Und dass er uns in der Gegenwart mit Gott in seiner Gemeinschaft leitet. Amen.